Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Staffel mit Gästen, Episode 10. Ralf Kunz. Was ist künftigen Pfarrpersonen wichtig?
In dieser 9. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Ralf Kunz. Er ist Professor für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Uni Zürich und er hat schon vor 4 Jahren einmal mit uns geredet, nämlich in der Episode 1, Staffel 2. Das ist jetzt schon relativ lang her. Darum, Ralf, kannst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin seit 2001 an der Universität Zürich. Ich war vorher Pfarrer in Solzach. Und in dieser Professur habe ich Schwerpunkte Gemeindeaufbau, Seelsorge, Gottesdienst.
Als Professor bist du sehr stark darum bemüht, um eine trägende Gemeinschaft auch unter den Theologiestudien anzubringen. Also nicht nur zu studieren, sondern wirklich auch als Gemeinschaft unterwegs sein. Wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, ein Stück weit ist es ein bisschen wie in der Jugendarbeit oder in der Konfirmandenarbeit. Sie kommen sozusagen, sie tröpfen sozusagen in die Gemeinschaft rein, kommen individuell von ganz verschiedenen Gemeinden, aus ganz verschiedenen Orten. Mhm. Und dann gibt's tatsächlich so Gemeinschaften, Notgemeinschaften, wenn man so will. Also sie finden sich im Griechisch oder im Hebräisch. Sie sind so quasi im Selbsthilfetrip und dann sich gegenseitig stützen als Leidensgemeinschaften. Und dann gibt's aber auch die anderen schöne Gelegenheiten, dass sie sich finden, wenn sie zusammen Gottesdienst feiern oder zusammen in einem intellektuellen Abenteuer sind und etwas entdecken. Und im Idealfall kommt das zusammen. Also die geistliche Gemeinschaft, die intellektuelle Gemeinschaft, die soziale Gemeinschaft. Ja. Und ich sehe es als eine Aufgabe auch an von uns, die in diesem Haus ja, so wie Hausmeister sind, oder dass wir da dürfen gastfreundlich sein und Gelegenheiten bieten für die Gemeinschaftsbildung. Und das ist etwas Wunderschönes, dass sie dann auch entdeckt, dass man ein paar Jahre miteinander unterwegs ist, dass man nicht einfach abwartet, bis dann das richtige Leben kommt, sondern dass das gemeinsam unterwegs sein ein Teil ist auch vom Studium.
Mhm. Also kannst du ein bisschen beschreiben, wie die Gemeinschaft entstanden kommt? Was macht ihr konkret?
Also konkret jetzt, also das ist jetzt etwas, was ich mir jetzt so in den letzten Jahren einfach vorgenommen habe und auch durchgeführt habe, dass man so in Blockwochen Gelegenheit bietet, so ein bisschen aus einem normalen Schulbetrieb auszukommen. Oder? Wir haben ja in der Regel einfach die 45-Minuten-Lektionen, wenn es zusammenhängt, 90 Minuten. Und das ist so zu wenig zum Leben und viel zum Sterben. Das heisst, was Gemeinschaft angeht. Das heisst, man geht rein, man geht raus. Aber die eigentlichen tiefen Gespräche, die finden ja oft auch so in der Knautschzone statt, wenn man zusammen isst, Kaffee trinkt, irgendwo unterwegs ist. Und ich hatte das so vor ein paar Jahren, ist mir das fast ein bisschen eine Krise geworden in meinem Beruf und denke, nein, so will ich nicht mehr weiterlehren. Ich würde gerne so mehr von diesen Knautschzonen, um in diesen Übergängen auch ins Theologisieren hineinzukommen. Also es geht mir nicht irgendwie um ein Kuscheln oder so etwas, sondern das Ineinander von dem sozialen Moment und von dem intellektuellen und von dem spirituellen Moment. Und das geht nur, wenn man Zeit hat, also wenn man Zeit miteinander verbringt. Das ist ja im Gemeindealltag auch so. Also nur mit einer Stunde Gottesdienst, mit Orgelmusik am Sonntagmorgen entsteht keine Gemeinde. Und das gilt auch fürs Studium. Das ist auch eine Form von Gemeinde. Eine Form von Gemeinde. Das ist natürlich kein Gemeindersatz und das ist auch kein Hauskreis. Aber genau das braucht es, so das ineinander hineinfliessen von diesen verschiedenen Lebensdimensionen, dass so ein Unterwegs, so ein Miteinander unterwegs entsteht.
Ja, aber Ralf, jetzt muss ich doch nachfragen. Du bist doch Professor. Das tönt jetzt aber nicht alles sehr akademisch, was du da erzählst.
Ja, genau, akademisch, ja. Also die Akademie, lieber Lukas, ist ja eigentlich genau so entstanden, wie ich es jetzt geschildert habe. Also wenn wir jetzt zurückgehen zum Platon und zum Sokrates und zu den Anfängen von dem, was wir miteinander philosophieren nennen, dann kommen wir auf Symposien. Also wir würden mit viel Rotwein und Oliven und Fladenbrot begrüßen.
Oh.
Wir würden wandeln und Lust wandeln in diesen Akademien, in diesen Wandelhallen. Das heisst, das Miteinander diskutieren und über das Leben reden und in die Tiefe gehen und auch mal dranbleiben und am Knochen knacken, all das hat auch eine Form, eine Lebensform. Und die ist eben nicht einfach hinter einem Computer oder um Himmels Gottes Willen hinter einem Bildschirm, sondern das hat etwas zu tun mit Zusammenleben, Konvivenz, Konvivialität. Und das ist ursprünglich eigentlich die Muse vom Philosophieren oder vom Theologisieren.
Wow, okay.
Die Gemeinschaft, die jetzt entsteht oder entstanden ist zwischen den verschiedenen oder innerhalb von den verschiedenen Theologiestudiengängen, die merkt man, dass die sich langsam auch ausbreitet in die Kirchenlandschaft. Also die Leute, die dann fertig studiert haben, tragen das nachher auch mit. Und ihr habt Church Convention gestartet oder sind dran, das Netzwerk Church Convention zu starten. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, also erfunden haben wir es ja nicht. Das ist ja auch eine Idee, die vor, ich weiss jetzt, ob es 15 Jahre her ist oder 12 Jahre, das spielt nicht so einen Rubel, ein paar junge Theologiestudierende, glaube ich, im Württembergischen oder im Badischen, gesagt haben, also, wir haben es gut miteinander, wir möchten es ja gerne weiterhin gut haben miteinander, gerade wenn wir in den Beruf hineingehen. Und dann haben sie das Church Convention gegründet. Und die sind jetzt schon ein paar Jahre unterwegs und das hat sich dann ausgeweitet auf die ganze EKD, also Evangelische Kirche Deutschland. Und das ist so inspirierend und so begeisternd. Und ich glaube, es ist etwas Neues. Früher hat es die evangelische Pfarrgebets, weiß ich was, Notbünd gegeben, zum Teil auch, das ist gerade so in die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, von der bekennenden Kirche. Und alle diese Sachen, die haben so einen vielleicht leicht verstaubten Anstrich und ist ganz stark so auf die Pfarrherrlichkeit ausgerichtet. Und das ist viel stärker auch so eben aus dieser Gemeinschaft vom Studium rausgekommen. Hm. Also es sind im Prinzip Menschen, die gesagt haben, wir möchten gerne nachher verbunden sein. Und diese Form von Ekklesia, die eben nicht einfach beschränkt ist auf Gemeinde, sondern darüber rausgeht, in die Netzwerke hinein, die wollen wir weiterpflegen. Und das hat uns inspiriert. Also uns, muss sagen, das sind dann konkret, sind es dann Studierende gewesen, die dann auch Kontakt aufgenommen haben mit mir, gesagt, dass wir möchten das gerne. Wobei, das ist nur eine schöne Geschichte, wenn ich die darf erzählen.
Mhm.
Also konkret ist das eine Gruppe von fünf, die gesagt haben, wir möchten gerne pilgern auf England.
Okay.
Und eben ich ihnen ein paar Adressen habe und gesagt, ja, ich habe ja schon Adressen. Ja, sie wollen gerne auch zum Graham Tomlin. Und gesagt, ja, der Graham Tomlin hat vielleicht keine Zeit. Der muss ja St. Meleites Seminar leiten und dann hat er gerade noch einen neuen Job mit dem Culture Witness und so. Aber ich gebe euch die Adresse schon. Dann haben sie mit dem Kontakt aufgenommen und der hat dann Freude gehabt und hat dann die fünf Zürcher Studenten empfangen. Und ich glaube, die haben ganz einen super Tag gehabt. Ich habe noch ein Bild bekommen. Und auch der Graham, wie ein Maienkäfer, sieht er aus. Ich glaube, er hat es wirklich sehr schön gehabt mit denen. Und dann haben sie in diesem Gespräch, das glaube ich sehr inspirierend gewesen, hat der Graham gesagt, was ihr müsst eine Gemeinschaft bilden. Ihr müsst miteinander unterwegs bleiben. Fellows sein. So etwas wie ein Orden, so etwas, wo man einfach auch etwas merkt von der geschwisterlichen Solidarität. Dann sind sie mit dieser Idee heimgekommen und dann hat das so quasi, sie haben von Church Convention nichts gewusst. Und dann haben wir so quasi eins und eins und zwei zusammengezählt und,
ja.
Und dann ist jetzt das zu dieser Vereinsgründung gekommen und jetzt nehmen wir Anlauf und hoffen, es gibt so einen Dominoeffekt und dass wir da so ein Netzwerk gründen können.
Mhm. Ja, cool. Man könnte jetzt ja auch vielleicht ein bisschen kritisch sagen, nach dem Studium kommen ja die Leute in eine Gemeinde, die sind dann ja eigentlich eingebettet in eine Gemeinschaft, idealerweise. Wieso braucht es denn noch das Netzwerk, das aus dem Studium heraus besteht oder überhaupt einfach, wo zwischen diesen kirchlich engagierten Leuten entsteht?
Ich finde das eine sehr spannende Frage. Also, der Punkt ist, dass wenn wir Gemeinden gesehen, und jetzt rede ich von mir, also als Berufsleute, als Berufschristen, die auch so in eine Gemeinde hineintröpfen, so wie die Studierenden in ein Studium hineintröpfen, werden wir berufen. Es gibt auch für Pfarrpersonen dann ein grosses Tamtam mit Installation und fast ein Volksfest und so weiter. Mhm. Und dann ist die Gemeinschaft da. Und dann ist auch eine gewisse Gefahr, dass die Gemeinschaft so wie zum Ein und Alles wird. Dass man aus der alles raussaugt, was man für sich braucht und alles reingibt, was man von sich hat. Und dann vielleicht ausgesaugt wird oder die Gemeinschaft ein Stück weit auch ein bisschen missbraucht für einen Ersatz vom Leben. Und ich glaube, es ist zum gesund bleiben in diesem Beruf ganz wichtig, dass man noch andere Netze hat. Und diese Netze, natürlich, das sind private, sind familiäre, aber eben auch geistliche. Und nicht vergessen, dass eine Kirche, die Una Sancta, Sanctorum Communio, dass die grösser ist als die eigene Gemeinde. Und dass es vielleicht auch für das geistliche Leben gesund ist, wenn man noch mit anderen Schwestern und Brüdern hat. Nicht, dass man dann alles quasi verdoppelt und quasi zweimal irgendwo in Gottesdienst geht und dort auch noch irgendwie meint, man müsse sich reingehen und Gemeindeaufbau machen. Nein, umgekehrt. Also die Netzwerk Church Convention ist eine nährende, stärkende Gemeinschaft, die Möglichkeit gibt, etwas zu finden und zu suchen, was man in der eigenen Gemeinde vielleicht gescheiter nicht sucht und findet. Zum Beispiel Seelsorge. Nicht vergessen, dass es auch Sachen gibt in den Gemeinden, die kann belasten. Mhm. Es kann Konflikt geben. Es kann zu grosse Nähe oder zu grosse Distanz geben. Man kann da ganz vieles hören und sehen, wo gut ist, wenn man es mit jemandem kann besprechen kann, der nicht in diesem System drin ist. Und ich denke jetzt natürlich auch an professionelle Hilfe, wenn es jetzt wirklich kriselt. Aber ich meine jetzt noch etwas, was niederschwelliger ist. Einfach, dass ich kann zum Beispiel eine WhatsApp-Gemeinschaft, die in der Fürbitte ist füreinander, wo ich kann offen reden kann, die natürlich unter einem Seelsorgegeheimnis steht. Und das sind Netzwerke, die eben besser nicht in der eigenen Gemeinde sind, auch nicht irgendwie in der Hierarchie der Landeskirche und auch nicht irgendwie gerade therapeutisch sein müssen. Und genau für das ist die Church Convention gut.
Du hast schon gesagt, die Church Convention kommt von Deutschland, das heisst, sie haben es nicht selber erfunden. Und die Church Convention hat eine relativ klare Vision und Grundsätze. Kannst du zu dem noch etwas sagen?
Genau. Also ich glaube, und das haben wir wirklich sehr gerne übernommen. Wir haben gemerkt, dass da unsere Schwestern und Brüder, dass die etwas entdeckt haben, wo wirklich weise ist. Zum Beispiel der Grundsatz, dass das geistliche Leben ein Leben ist im Aufbruch und man nicht einfach fix fertige Konzepte hat, die man kann übernehmen kann, sondern dass man unterwegs bleibt. Man kann sagen, dass man auch in dieser Beziehung Learning Communities bleiben und die Erneuerung brauchen. Also man merkt ganz viel auch so ein bisschen vom Geist von der englischen Kirche, von dem Church Renewal, wo dort stattgefunden hat, auch von dieser auch Grosszügigkeit gegenüber verschiedenen Frömmigkeitstypen, dass man eigentlich dem Glauben vom anderen vertraut, dass man dem nicht einfach gerade misstrauisch gegenübersteht. Ein zweiter Grundsatz ist zum Beispiel, dass man aufhört, die ganze Zeit über die eigene Kirchenleitung zu jammern. Das ist eine grosse Versuchung, dass man sozusagen irgendwo einen Schuldigen braucht und das Schwarz-Peter-Spiel spielt und dann irgendjemandem den schwarzen Peter oder die schwarze Petra gibt. Und das bringt der eigenen Seele und dem eigenen ekklesiologischen Bewusstsein nicht wahnsinnig viel. Also es ist immer irgendjemand schuld. Das heisst, sie sagen, wir sind loyal mit unserer Kirchenleitung, aber auch nicht einfach unkritisch. Und das ist eine gute Haltung. Wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger kennen das. Wenn wir gute Demokraten und Demokratinnen sind, dann sind wir nicht unkritisch mit der Regierung, aber wir wissen ganz genau, also, dass wir eine Mitverantwortung haben als Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und so sieht sich auch die Church Convention in der Mitverantwortung für Kirchenentwicklung und Kirchenleitung. Einfach so, das mal so zwei Grundsätze. Und die haben uns sehr eingeleuchtet. Mhm. Dass wir sozusagen im Modus von der Transformation, von der Begeisterung, also dass wir uns sehen als Menschen, die in der Umkehr immer auch in der Veränderung sind, selbstkritisch, aber auch uns etwas gut tun, dass wir das Leben geniessen. Das ist ein dritter Grundsatz, den ich extrem wichtig finde, dass das Leben viel Schönes zu bieten hat. dass man auch beim Zusammenessen und Kaffee trinken und beim Zusammenfeiern zu etwas kommt, was ganz wichtig ist für die Theologie.
Mhm. Mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Ressourcen in der reformierten Kirche immer mehr zurückgehen oder einfach Mitgliedschaften anschwinden. Hast du das Gefühl, Church Convention könnte irgendwo dort drin eine Rolle spielen bezüglich der weiteren Zusammenarbeit in der Zukunft? Oder hat die schwindenden Ressourcen, könnte das eine Auswirkung haben, auch auf die Art und Weise, wie man als zwischen der Gemeinde oder als Pfarrschaft unterwegs ist?
Ja, unbedingt. Also, natürlich schwinden die Ressourcen, weil ein Modell schlicht und einfach das Auslaufmodell ist. Und das ist die alte Idee, dass wir Staatskirchen sind, dass wir quasi auf eine allgemeine Religiosität können aufbauen und aus dem raus so etwas wie eine Kirche sein, das ist vorbei. Das funktioniert so nicht mehr. Aber das heisst nicht, dass es nicht kann, das Christentum oder die Glaubensgemeinschaften können wachsen und an Dynamik gewinnen. Das sind zwei paar verschiedene Stiefel. Das, was aber wächst und das, was wir in den nächsten 10, 15 Jahren sehen, auch kleine Erweckungen und Aufbrüche, das werden wir sehen, weil es einfach so eine attraktive Lebensform ist und, sage jetzt mal ganz ein bisschen salopp, je verschissener, dass es der Umwelt geht, je wichtiger werden gesunde Systeme, wo man noch Hoffnung haben kann, wo man kann Glauben lernen, wo man kann Liebe erfahren. Das ist extrem attraktiv und das wird junge Menschen anziehen, die Ausschau halten nach dem Echten. Das heisst, es wird wachsen, ganz klar. Die Mitgliederzahlen werden schrumpfen, die Ressourcen werden schrumpfen, aber die Attraktivität der Lebensform wird steigen. Und in dem Sinne sind auch Alternative, oder wenn man sagen, eben nicht organisational gesehen, nicht hoch elaborierte bürokratische Gebilde gefragt, sondern eher agile Organisationen, Netzwerke. Und da ist die Church Convention sozusagen ein Beispiel. Das wird sich früher oder später auch auf unsere Kirchenstrukturen auswirken. Und es wird ganz sicher für den Aufbau und für die Entwicklung von solchen subkutanen Hoffnungsbewegungen extrem wichtig sein, dass die Netzwerke bestehen und ineinander hineingreifen. Mhm. Sozusagen ein Netzwerk von den Netzwerken entsteht.
Mhm. Mega schöne Vision.
Wenn ich das nachhänge, ich glaube, wenn man in die Geschichte schaut, sieht, dass das nicht etwas total Neues ist. Das heisst, praktisch in allen Umbruchszeiten sind die Netzwerke die entscheidenden sozialen Gestalten gewesen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Aufklärung oder auch an die Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert. Das sind Freundschaften gewesen, das sind vertrauensvolle Beziehungen gewesen. Und da sind riesige Dinge entstanden. Nicht, dass ich jetzt davon träume, dass riesige Dinge entstehen, aber zum Beispiel die innere Mission in Deutschland, das ist unglaublich spannend, so rund um den Bodelschwing und Wichern und alle die Leute, oder wenn ich jetzt auch also die englische Erweckungsbewegung in Wales, in England und die amerikanische, das sind letztlich, wenn man zurückschaut, sind es zwei Brüder gewesen, die Wesley geheissen haben, die den Methodismus gestartet haben. Eine unglaublich dynamische Geschichte. Und die entstehen über Netzwerke, die werden nicht erfunden im 7. Stock in einem Bürogebäude und danach gibt es einen Masterplan. Darum glaube ich, hätten so Sachen wie Church Convention haben dazu gekommen.
Jetzt gibt es ja schon verschiedene Vernetzungsbemühungen, Landeskirchenforum, es gibt ja noch andere. Wie hängt denn das zusammen?
Ja, das gibt's. Es gibt viel so Versuche und manchmal denke ich auch, vielleicht gibt's zu viel. und auf die andere Seite denke ich, ein paar werden sich durchsetzen und ein paar werden wieder absterben. Das ist gar nicht so schlimm. Es ist wie ähnlich wie bei Fresh Expression of Church, also die ganz unterschiedlichen Formen. Und das ist ein Blühen und es ist ein Verblühen. Und ich glaube schon, dass man auch merkt, dass sich langsam etwas konsolidiert. Sag's mal so. Das heisst, dass die Leute, die in den verschiedenen Netzwerken oder Bewegungen sind, miteinander reden. Dass es gewisse Sachen gibt, die dann sich zusammenschliessen. Oder eben das Netzwerk in den Netzwerk hinein entstehen. Das ist aber eben ein nicht organisierbar, nicht verfügbarer Prozess. Das ist das Wesen von einer solchen Bewegung. Wenn wir jetzt miteinander alle über unsere ökologische über unser ökologisches Engagement würden reden, würden wir feststellen, dass es auch ganz verschiedene gibt. Greenpeace und Fridays for Future und weiss der Gucker was, bis hin zu grünen Parteien, bis hin zu politisch institutionalisierten Formen. Und niemandem von uns käme die Idee, zu sagen, jetzt müssen wir aber irgendwie das Ganze bündeln und irgendwo eine super Organisation herstellen. Sondern es ist eine Bewegung. Leider momentan eher geschwächt durch andere Bewegungen. Und auch das gehört dazu. Das gehört auch zur christlichen oder zur Hoffnungsbewegung, dass sie Widerstand überkommt. Aber das macht sie ja so lebendig. Und ich finde so für mein Selbstverständnis, ekklesiologisch und theologisches Selbstverständnis, ist auch wichtig, dass ich versuche, das zu lesen, also Bewegung vom Heiligen Geist. Das heisst, dass da in allem innen nicht einfach nur menschliche Verwirklichungsfantasien und Träumereien sind, sondern dass da in allem und durch allem und mit allem so etwas wie eine Bewegung vom Geist spürbar wird.
Ja.
Und den Heiligen Geist organisieren ist relativ schwierig. Also wir können schon versuchen.
Jetzt, wenn man so ein Netzwerk neu startet, was stellt ihr euch da so für Fragen oder was gibt es für Herausforderungen, die euch begegnet auf dem Weg?
Also eine Herausforderung ist sicher die, dass wir alle feststellen, dass wir super beschäftigt sind, super aktiv und eben schon in vielen Lebenszusammenhängen und dann noch und das. Und dass Church Convention so etwas könnte sein, wie hat das auch noch. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht etwas sein, wo dann am Schluss so wie eine Verpflichtung ist, die noch anhängt. Das heisst, die Herausforderung ist, dass so eine Gemeinschaft, die über die Gemeinschaften ist, wo man so eh schon drin ist, dass das etwas Nährendes ist, Stärkendes, Inspirierendes, dass man dort wirklich Energie überkommt und nicht Energie verliert. Und das heisst, wir müssen uns Gedanken machen, wie so etwas aufgebaut ist, also was zum Beispiel die Kadenz ist, wo man sich trifft, wie die Form ist, wie man sich trifft, dass es wirklich etwas ist, wo Power gibt, wo Kraft gibt. Ja, da sind wir dran. Und wir haben natürlich eben das Vorbild von diesen Treffen, wo jetzt Church Convention in Deutschland so ein Zeit lang pflegt und mit sehr viel Frucht und Erfolg auch pflegt. Wir haben Vorbilder aus England, also wir sind nicht die Ersten, die so etwas versuchen. Mhm. Vielleicht noch ein Gedanke, inhaltlich strategisch. Ich wehre mich ein gegen das Wort strategisch, eben weil es so etwas von, was machen wir als Nächstes und wie können wir das Ganze ausbauen und wie wächst es und so weiter und so fort. Da eine gute Balance zu finden von einem gesunden Management, also dass man so überlegt, was ist der nächste Schritt und wie wird das Ganze transparent, wie tut man einigermaßen professionell auftreten, dass es nicht alles so auf Zettel und Pfötzli steht, sondern dass man einen anständigen Webauftritt hat, dass es ein bisschen professionell daherkommt, dass es lustig ist. Das setzt ja voraus, dass man auch so sich investiert und mit einem gewissen Know-how und einer gewissen Lust an Gestaltung dran geht. Das ist so die eine Seite und die finde ich, dass die in einer gesunden Balance steht, auch so zum Improvisieren und schauen wir mal, was passiert. Mhm. Das ist ja sicher eine Challenge. Aber ich stelle auch fest, das sage ich jetzt so als 60-Jährige, dass ich bewundernd, dass die Generation, die jetzt kommt, das noch besser kann als mir. Also so eine gewisse Gelassenheit hat, wo vielleicht kann missverstanden werden, so als No-Commitment. Aber wenn wir näher anschauen, dann ist da auch so etwas wie eine Weisheit, wo man vielleicht lernt im digitalen Zeitalter, dass man nicht immer gerade drauf los sprinten muss. Und doch, wenn man etwas will, dann muss man sich wirklich reingeben. Und das ist so die Mischung von Gelassenheit und Engagement, die ich finde, ist recht gesund. Und das ist so auch ein bisschen, ist auch so ein bisschen, spürt man so bei Church Convention. Das ist eben ein bisschen etwas anderes als die anderen, die alten Pfarrnotgemeinschaften. Mhm. Und ich finde, also ein anderer Vibe und den finde ich ziemlich cool.
Also das heisst, Church Convention ist sehr stark geprägt von jetzigen Studis oder kurz nach ihrem Theologiestudium. Ist das etwas, wo ihr auch probiert, die älteren Generationen mit einbeziehen? Also sollte das ein umfassendes Netzwerk werden?
Ja, also Jein. Also die Idee ist wirklich, dass die Generation, die jetzt dran ist, und das ist aber wieder, das ist dort. Was ist das? Das sind die, die studieren, das sind die, die in den ersten Amtsjahren sind. Das sind vielleicht, ja, sag jetzt mal, so Leute bis 40. Und das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich es so sage. Also nicht, das bin nicht ich. Ich bin sozusagen einfach dort dabei. Und jetzt merkst du ein bisschen den Widerspruch. Es gibt natürlich in dem Ganzen immer auch Väter und Mütter, Grossmütter, die irgendwie noch einfach sich reingehen und versuchen zu supporten. Aber sie sind, jetzt die Agency ist eindeutig bei denen, die kommen und nicht bei denen, die gehen. Sag es jetzt mal so. Und wir haben ganz viele Organisationen, ja, mehr noch, wir haben Staaten, die gelenkt werden momentan von Menschen, die eigentlich sollten gehen oder gehen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass in den Institutionen, in Bewegungen, Netzwerken, die kommen, auch etwas zu sagen haben. Und die drin sind, etwas zu sagen haben. Und das ist eigentlich der Geist von Church Convention. Und es ist auch der Challenge, den man hat. Also, dass da quasi nicht eine Generation dann so das besetzt, halt, wie es halt natürlicherweise immer passiert, dann das Ganze bewohnt und sich breit macht und es schwierig wird, für die nächste Generation wieder einzusteigen. Also, dass da so ein Durchlauf passiert, dass eine Transparenz ist, auch für die, die reinkommen wollen, dass nicht geschlossene Gruppen entstehen, das ist eine Herausforderung, die jede Kirchengemeinde hat, die jede Gruppe hat, wo auch die Church Convention sich muss bewusst werden, dass eben nicht Generation, Gründergeneration auf einmal zu Besitzer wird von der Bewegung.
Ja.
Das soll und darf nicht passieren. Von dort her würde ich sagen, ja, die jetzt tragen, das sind die kommen.
Das ist jetzt aber eine sehr gute Überleitung, Ralf, für das, was ich dich sowieso noch fragen wollte. Also du bist ja praktischer Theologe in der Ausbildung. Du siehst ja, was für Leute kommen jetzt in die Kirchgemeinde. Meine Frage wäre, wie verändert sich auch die Kirchgemeinde, wenn eine neue Generation von Pfarrpersonen in die Kirchgemeinde kommt?
Also zuerst einmal muss ich sagen, es kommen lässige Leute, es kommen wirklich coole Leute. Ich habe jetzt schon seit 25 Jahren im Geschäft und ich habe eigentlich immer Freude an diesen, die kommen. Ich habe ganz selten das Gefühl gehabt, ui. Es ist mehr so, dass es ist wie ein Filter. Also wer heute Theologie studiert, hat doch eine höhere intrinsische Motivation. Mhm. Und die hat auch damit zu tun, dass die kommen, auch gute Erfahrungen haben. Also die kommen nicht von irgendwo und sind nicht jetzt irgendwie die, die am Weltschmerz fast kaputt gehen und so mit dem letzten Strohhalm noch so ein bisschen theologisieren, sondern es sind starke, mit starken Erfahrungen begabte junge Menschen, sagen wir es mal so. Und viele kommen natürlich auch aus Gemeinden, die intensive Spiritualität haben. Ein paar finden das unheimlich, dass man sozusagen eine Evangelikalisierung, um es gerade beim Namen nennen, von unserer Landeskirche könnten befürchten. Das, ich finde das eher ein bisschen schwierig, dass die das sagen, dass es so schwierig finden. Und man muss sagen, genauer anschauen, was das genau heisst. Das ist ja immer noch eine sehr diverse und ausgesprochen vielfältige Bewegung, die da kommt. Mhm. Und natürlich hat es da Sachen, wo ich auch sagen würde, das will ich nicht. Das ist so zu rigid, das ist fundamentalistisch oder auf die andere Seite zu esoterisch. Das müssen wir gar nicht drüber unterhalten. Aber im Mainstream innen hat es unglaublich viel positive Aspekte. Und das heisst, das kommt in die Kirchengemeinde rein und das kommt auf die Kirchengemeinde zu. Die, wo jetzt junge oder eben die nächste Generation, Leute aus dieser Generation überkommen, kommen gute Leute über. Meine Frage ist eigentlich mehr, sind die Kirchengemeinden bereit, sich zu verändern? Weil die Kirchengemeinden müssen sich ein Stück weit auch verändern, wenn sie noch in einem alten Paradigma sind, nämlich von einer Versorgungsgemeinde, wo eine oder eine bis zum Burnout umeinandersäckelt, um die Gemeinde irgendwie geistlich versorgen. Ein quasi Berufschrist. Und der Rest ist irgendwie in einem so einem Schläfermodus und wird dann am Sonntagmorgen oder irgendwann geweckt für einen geistlichen Input. So kann das nicht weitergehen. Das heisst, Gemeinden müssen auch ein Stück weit sich verstehen. Im Priestertum von allen Gläubigen, prophetischen mit prophetischen Nachfolge, dass sie auch Verantwortung übernehmen in einer säkular werdenden Umwelt. Sie müssen erwachsen werden. Und sie müssen die, die reinkommen und die Vision haben vom Gemeindeaufbau, von erwachsenen Gemeinden, nicht im Regen stehen lassen. Sonst werden sie zu Todesfallen für die motivierten jungen Leute. Sonst kommen die sozusagen in eine Zone rein, wo es ganz schwierig wird, dass die Freude an der Gemeinde zu behalten und werden dann irgendwann frustriert wieder davon. Und das ist eigentlich meine grosse Befürchtung, dass Gemeinden auch sich entwickeln mit denen, wo reinkommen und dass gemeinsam etwas Neues entsteht.
Spannend. Also die Kirchgemeinde wird sich auch müssen darauf einstellen, dass junge Menschen nicht die Kirchgemeinde versorgen wollen.
Ganz genau. Die Kirchgemeinde muss sich selber wandeln und auch ein neues Selbstbewusstsein entwickeln und herausfinden, wer sind wir eigentlich und was erwartet mir von diesen jungen Menschen, die reinkommen, ob sie jetzt diakonisch arbeiten oder pastoral arbeiten oder musikalisch, künstlerisch, was immer das sind Leute, die eine Profession haben, eine Berufung haben, die eine Begeisterung haben für die Gemeinde, und die Gemeinde muss auf das können adäquat antworten und nicht einfach in einem Dienstleistungsverhältnis die Leute zu sehen, sondern sie sehen als Schwestern und Brüder, die eine Gemeinschaft suchen. Sag es jetzt mal so.
Jetzt bist du ja logischerweise als Professor auch im ganzen Studienbetrieb drin. Ich stelle mir vor, das Studium ist heute schon anders als dort, wo ich studiert habe. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, in welche Richtung entwickelt sich einfach das Theologiestudium als solches?
Ja, versuch's. Ich würde sagen, wo du und wo ich studiert habe, haben wir noch ganz stark, das hat auch seine grossen Stärken gehabt, enzyklopädisch studiert. Das heisst, wir haben das Gefühl gehabt, wir können irgendwie die Bibliothek vom Wissen von den physischen Räumen in unseren eigenen Körper reinbeamen. Man hat viel gelernt. Und gleichzeitig ist das Studium noch freier gewesen. Das heisst, wir haben auch ein bisschen selektiv können unsere eigenen Hobby frönen und dort und da vertiefen. Insofern denke ich, es gilt nicht nur für Theologie, sondern für alle Geisteswissenschaften und vielleicht auch für andere Bereiche und Berufe, dass sich da etwas geändert hat, nur schon durch die Digitalisierung. Das heisst, man unterrichtet heute anders. Man hat nicht mehr so die Idee vom Enzyklopädischen. Es ist flüssiger geworden. Also das Studium ist fluider. Gleichzeitig, und das ist jetzt so wie Kehrseite und das Paradox, ist es verschulter und regulierter geworden. Das heisst, wir haben kleinere Einheiten, wir haben viel, viel, viel mehr Prüfungen, wir haben mehr Regeln als früher, was man wie studiert. Das ist so wie fast eine Verlängerung von der Mittelschule geworden und nicht nur positiv. Und jetzt kommt noch der andere Aspekt von der Community. Ich glaube, da hat sich auch sehr viel verändert. Wir haben es vorhin darüber gehabt. Das heisst, wir haben keinen Campus. Viele kommen rein und gehen wieder heim. Und die Gefahr ist gross, dass man studiert, so wie man in Coop geht, posten. Also man geht rein, nimmt das Wägeli, packt sein Zeug rein und geht dann wieder heim. Und die Gemeinschaft im Coop beim Einkauf ist ja relativ bescheiden. Also sogar bei der Kasse ist niemand mehr, wo man sieht. Also man twintet sich sozusagen durch den Alltag durch. Und das sind also mit anderen Worten sehr eine komplexe Frage. Also, und darum würde ich jetzt mal so sagen, das Studium, das positiv ist, also wo ein sozial ansprechend, attraktiv ist, wo intellektuell ansprechend ist, wo das zusammenkommt, ist ein Studium, wo wir aktiv gestalten müssen. Es hat keinen Sinn, dass wir anfangen zu schimpfen über Bologna und über Digitalisierung oder Digitalisierung verklären oder so. Das ist alles Mumpitz. Sondern wir haben einfach heute Optionen, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Und es ist ganz entscheidend, dass da der Lehrkörper, also die Lehrpersonen, aber auch die Studierenden selber aktiv werden und die Möglichkeiten nutzen, die sich da reingehen. Möglichkeiten, die wir eben vor 20 Jahren nicht hatten, notabene. Also ich sage es jetzt einfach nur einen Punkt. im Herbst mache ich zusammen mit dem Dekan von der juristischen Fakultät, mit einer Ethikerin, mit einem Psychologen zusammen eine Lehrveranstaltung, wo wir ein Buch von Miroslav Wolf, «Was ist lebenswertes Leben?», in einem Kurs anbietet, mit einem Wochenende, auch mit Teezeremonien und viel Diskussionen. Und das ist eine mega coole Veranstaltung. Das wäre nicht möglich gewesen vor 20 Jahren. So. Ja. Und wir können jetzt die bewerben mit Podcast und erwartet aus allen Fakultäten eine Lerngemeinschaft, wo man kann in die Tiefe reinreden. Was ist eigentlich das Lebendige am Leben? Es ist nicht eine christliche Veranstaltung, aber ich kann als Theologe auch erzählen von Jesus von Nazareth. Wir werden auch etwas über den Mohammed hören und über jüdische Lebensweisheit. Hey, das möglich heute an einer Universität? Das ist doch so cool. Mhm. Aber man muss es machen. Irgendjemand muss es probieren. Und ja. So würde ich es etwa zusammenfassen. Das ist so
spannend. Die Challenge. Jetzt machen wir hier nochmal einen Themenwechsel, weil eine andere Frage kann ich dir oder haben wir dir unbedingt auch noch stellen. Wir haben ja eben vor 4 Jahren schon einmal miteinander geredet und dort hast du dich in dieser Episode ziemlich kritisch geäussert gegenüber den Strukturreformen in unserer Kirche. Wie siehst du die Situation heute?
Ich würde es so sagen, die Kritik ist noch schärfer geworden. Also ich denke, dass eine reine Strukturreform ohne Herz und ohne Inhalt und ohne Bereitschaft auch zu theologisieren, dass die ins Leere läuft, dass sie viel Energie braucht und wenig bewirkt. Man sagt, dass man einfach gewisse Gebiete erweitert, dass man die Ressourcenallokation, dass man die irgendwie neu managt und so. Das ist letztlich keine Reform. Gleichzeitig sehe ich auch und weiss auch von denen, die in der Kirchenleitung sind, dass schlicht einfach die Notwendigkeit besteht, dort, wo die Mittel nicht mehr gegeben ist, muss man auch Strukturen anpassen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich glaube, es geht mehr um die Haltung, die man entwickelt dazu. Wenn man so eine Strukturreform dann religiös auflädt und dann irgendwie so eine Art Manie entwickelt, und wenn möglich noch mit Wort Innovation und so, die Leute aufregt und aufjagt und sie in einen Aktivismus manövriert und sagt, so, jetzt ist die neue Kirche und das, was wir gestern und vorgestern gemacht haben, ist einfach ganz, ganz, ganz schlecht und ganz, ganz, ganz konservativ und dumm und so. Das ist genau das, was die Church Convention, wo wir vorhin darüber geredet haben, eben wo vermeiden. Jetzt auf der Ebene von der Institution. Dass man ein Bashing macht von denen, die vorgestern die Pfarrer und Pfarrerinnen gewesen sind und sich selber aufhebt als innovative Manager von der Zukunft. Das bringt nichts. Und das ist der Geist in der Strukturreform von der letzten 10, 20 Jahre, wo man einfach mal sagen, komm, werden wir ein bisschen demütiger und werden ein bisschen agiler, werden das Bier ein bisschen mehr improvisieren, versuchen, Freiräume zu schaffen, haben den Mut, alt abzuschaffen, wo nicht funktioniert, aber auch alt zu ehren, wo funktioniert hat. Da die richtige Mischung suchen, das wäre für mich eigentlich so die Quintessenz von der Kritik von der Strukturreform hin zu einem konstruktiven und auch produktive Ausprobieren, Erprobungsräume testen für die Zukunft. Mhm. Vielleicht noch, wenn ich das noch zufügen darf, gnädiger mit den anderen und gnädiger mit sich selber, grosszügiger in dem, was wir tun, mutiger aber in dem, was wir tun. Und wenn wir Mut haben, nicht auf Kosten von anderen, sondern mit anderen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strukturreformen vielleicht sogar noch mutiger werden, aber dann sind sie von einem Geist getragen, wo wirklich auch evangelisch begründet sein kann, also weil dahinter Glauben ist und Liebe und Hoffnung und nicht irgendeine Fantasie, was man jetzt auch noch könnte machen.
Also verstand ich dich richtig, noch stärker von innen aus, vom inneren Glutkern, vom Glauben aus, dann die Sachen gestalten?
Ja, ganz genau. Und vielleicht sage ich es mal noch ein bisschen konkreter. Wir haben immer noch ganz starke Vorstellungen von dem, was ein Landeskirche ist. Und dass wir haben relativ wenig Formen, wie Landeskirchen zusammenarbeiten können. Wir haben das zwar im Konkordat und so weiter, aber wir zum Beispiel auch Landesgrenzen. Und alles sind territoriale Konzepte.
Ja.
Und wir haben zwar ein massives Bashing gemacht von der Ortsgemeinde in den letzten Jahren. Und da werden zwei Sachen durcheinander gebracht. Das eine ist, dass es einen Sozialraum gibt, Nachbarschaften gibt, Häuser gibt. Das heisst, der physische Raum der Begegnung. Und der ist unglaublich wichtig. Wir sind in den Nachbarschaften daheim. Wir sind nicht irgendwo in einem Kuckucksheim daheim. Wir sind dort daheim in unseren Strassen und Häusern und Gemeinschaften. Und das andere ist der Besitzanspruch, den wir erheben und sagen, das ist mein Gebiet, das ist mein Garten, da kommt mir niemand anderes rein. Und da nochmal sorgfältige Geister unterscheiden. Was ist negativ an dem? Wo ist ein Besitzgedanke drin, wo geistlich, sozial und auch theologisch nicht gut ist? Und wo ist Verantwortung drin? Commitment für da, wo ich lebe, da bin ich auch ein Stück weit verantwortlich. Das eine ist gut und das andere ist, finde ich, sehr destruktiv. Und das jetzt übersetzen ekklesiologisch in das Sinne, was die Zukunft hat, nämlich neue Netzwerke, wo es wurscht ist, ob es die evangelische Kirche im Badischen ist oder ob es Thurgauer Kirche ist, wo es gar nicht wichtig ist, ob es Chrischona ist oder katholisch, wo man sozusagen gerade auch vor Ort neue Gemeinschaften bildet von christlichen Menschen, die miteinander unterwegs sind. Wurscht, was für eine Konfession und was für ein Territorium, das die abstecken. Und das ist mega spannend. Es ist philosophisch spannend, es ist anspruchsvoll, aber es gibt sozusagen wie neue Solidaritätsgemeinschaft. Um vielleicht eine Analogie nochmal reinzubringen, der Sozialismus ist genau so entstanden. Das ist nicht zufällig, dass die Internationalen singen. Das heisst, sie haben einerseits die konkrete Gemeinschaft vor Ort, bilden Gewerkschaften, sind in einer Fabrik engagiert und können nicht irgendwie Gewerkschafter sein, niemand anders. Sie sind Gewerkschafter vor Ort. Und auf die andere Seite sind sie verbunden mit allen Arbeiterinnen und Arbeitern von der ganzen Welt. Also sie haben eine globale, lokale Verantwortung. Und so sind die grossen Bewegungen entstanden. Und ich sehe eben die christliche Bewegung ein Stück weit auch in dieser Logik und in dieser Auseinandersetzung und Herausforderung, dass sie lokal, regional und global sich vernetzt.
Wow, okay.
Dann sind wir jetzt schon bei unserer letzten Frage angekommen, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Wir würden gerne von dir wissen, Ralf, was gibt dir Hoffnung für Kirche?
Also Kirche sehe ich zuerst einmal als die Bewegung, die der Heilige Geist in dieser Welt in Menschen in Gang bringt. Also vom Ursprung her kommen wir sozusagen in Gang. Und die Bewegung, das ist nicht unsere Bewegung, sondern das ist die Bewegung, die auf uns zukommt. Eigentlich sehe ich Kirche als eine Gemeinschaft von Menschen, die hoffen, dass die Bewegung, dass die weitergeht, dass sie grösser wird. Also so wie ein Senfkorn einen grossen Baum gibt, so wie ein Sauerteig langsam, aber sicher auch Gemeinschaft, Gesellschaft durchsäuert. Und überhaupt dazu zu gehören und zu merken, ich bin ein Teil davon, gibt einem so viel Power und so viel Kraft und so viel Freude, dass wir anderen, die auch könnten zu dieser Bewegung gehören, auch Freude macht, wenn sie es erfasst. Und so geht's weiter, dass quasi der Domino-Effekt vom Dominus Jesus Christus, dass der immer weitergeht und immer weitergeht. Und ob es jetzt heute ein bisschen schwieriger ist als vor 10 Jahren, ist gar nicht so entscheidend. Ob sie 10 Jahre schwieriger ist als heute, ist gar nicht so entscheidend. Die Bewegung geht immer weiter. Und von dort her bin ich sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, vielleicht ist es ein Bauchgefühl oder ein Herzgefühl oder ein Eindruck. Wir sind eher in einer Zeit, wo es spannender wird, wo wir mehr Aufbrüche sehen und wo wir uns fragen müssen, wie können wir eigentlich gut darauf reagieren, dass immer mehr Menschen fragen und suchen und anklopfen auch bei den Kirchen und dann gut können antworten und mit denen und Türen auftun und mit denen auf den Weg gehen. Das ist doch etwas vom Schönsten, was einem passieren kann. Und das passiert uns jetzt.
Wow, okay. Dankeschön vielmals, Ralf Kunz, dass du mit uns geredet hast.
Gern geschehen, danke.
Wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit Ralf Kunz?
Also ich habe es sehr inspirierend gefunden, ganz viele verschiedene Sachen, einfach auch sein Geist, mit dem er so denkt und redet.
Ja.
Und etwas, wo mir schon fest geblieben ist, ist, ich glaube, das Gefühl, das er selber auch angesprochen hat, das kenne ich schon fest, dass man dann so denkt, ah, jetzt noch mal etwas Zusätzliches, wenn man jetzt da so ein Netzwerktreffen will gehen oder so.
Ja.
Und gleichzeitig hat es mir sehr eingeleuchtet, als er davon erzählt hat, wie fest so ein Netzwerk eine Entlastung sein kann. Also, dass es eben nicht etwas Zusätzliches ist, sondern dass es ganz viel Druck kann wegnehmen, wo man sich selber oder wo die Gemeinde einem vielleicht gibt. Weil es einfach nochmal ein Resonanzraum mehr ist, wo sehr viel Energie dann von dem her auch kommen kann. Und dass, wenn das dann die Balance sich hebt, dass es dann eigentlich sehr, sehr eine Bereicherung ist.
Ja.
Was hast du mitgenommen?
Ja, es sind zwei Sachen. Das, was er erzählt hat über Church Convention eben und Netzwerk und so weiter. Ich meine, oder wir machen den Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen im Rahmen vom Landeskirchenforum. Mhm. Das Landeskirchenforum ist auch so ein Netzwerk. Ich glaube, dass es tatsächlich verschiedene Netzwerke braucht und auch sinnvollerweise, dass sie können nebeneinander existieren. Church Convention richtet sich ja, das hat er ja sehr gut gesagt, so vor allem an Pfarrerinnen und Pfarrer, vor allem, die jünger sind oder noch in der Ausbildung sind, die dann in die Kirchgemeinde gehen. Wir sind da für die Kirchgemeinde mit Ambitionen, natürlich auch für Pfarrerinnen und Pfarrer, aber stark auch für Leute, die sich sonst engagieren, für Leute in einer Kirchenpflege, für engagiert in der Jugendarbeit, für wo auch immer. Und da, glaube ich, gibt's Netzwerke, die sich auch ganz unterschiedlich aufstellen können und die sehr gut nebeneinander und nicht gegeneinander, sondern vielleicht auch miteinander können existieren. Und das Zweite ist sehr interessant gewesen, wo er erzählt jetzt so ein bisschen über die Zukunft, wie die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer ticken, dass sich da auch einiges wird in der Kirchgemeinde ändern, dass es weniger darum geht, da haben wir es ja schon oft davon gehabt, die Kirchgemeinde zu versorgen und zu betreuen, sondern mehr zu eben begleiten und mit ihnen zusammen sein, im gemeinschaftlichen Sinn so. Aber auch dann, dass die Kirchgemeinde sich nicht einfach zurücklehnen kann und die vollzeitlichen oder Angestellten einfach arbeiten, sondern dass es um ein gemeinsames Arbeiten geht. Und dann die Strukturreform, Geschichte halt, wo ja auch die Zukunft angeht, dass es dort sinnvollerweise man mehr auch von innen her noch definiert, vom Inhalt her, vom Kern her und so dann miteinander schafft und dann von dort aus auch schaut, wie dann Strukturen müssen halt weitergehen. Ja, also viel Zukunft in dem Gespräch. Ich finde, das hat sich jetzt richtig gelohnt.
Mhm.
Ja gut, dann ist das jetzt also gewesen. Von der Staffel 9, Episode 10 von Aufwärts stolpern, im Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.